Die heutige Lesung ist aus Johannes Kapitel 6, die Verse 43 bis 71 und ihr könnt sie auf der Innenseite eures Handzettels finden. Jesus entgegnete ihnen: Murrt nicht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. In den Propheten steht geschrieben: Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der auf den Vater gehört und von ihm gelehrt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer immer davon isst, stirbt nicht. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da gab es Streit unter den Juden und sie sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch durch mich leben, wer mich isst. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und mit diesem Brot ist es nicht wie mit dem, das die Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sagten: Dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Weil aber Jesus sehr wohl wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Was aber, wenn ihr den Menschensohn hinaufgehen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch vermag nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Doch es sind einige unter euch, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn ausliefern sollte. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, dem es nicht vom Vater gegeben ist. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Da sagte Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr vielleicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simeon Iskarot, denn dieser sollte ihn ausliefern, einer von der Zwölf.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist ein Licht auf unserem Wege. Lass das nun zur Wahrheit werden. Lass es uns leiten zu unserem neuen Selbst im Ebenbild Christi und zu deiner Ehre. Amen. Ja, bitte lasst den Text offen. Ihr könnt der Predigt am besten folgen, wenn ihr den Text vor euch habt. Und ich will die Predigt heute beginnen, indem ich ein neues Wort erfinde, und zwar das Wort Gemeindeblase. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob der Begriff neu ist. Ich zumindest habe ihn noch nie gehört. Aber er trifft die Situation ganz gut, in der wir uns hier im Johannesevangelium in der zweiten Hälfte von Kapitel 6 wiederfinden. Mit Gemeinde ist die Menschenmenge gemeint, die Jünger, die Jesus zu diesem Zeitpunkt nachfolgen, noch. Alle sind begeistert wegen der einzigartigen Werke, die Jesus Christus einfach so vollbringt. Am Vortag hat Jesus die 5000 gespeist. Ein bemerkenswertes Wunder, das die meisten von uns kennen werden. Die Menschen sind beeindruckt. Sie erkennen, dass sie es mit einem außergewöhnlichen Menschen zu tun haben. Ihm nachzufolgen verheißt ihnen etwas, dem sie nicht widerstehen können. Nie mehr hungrig. Und so wollen sie Jesus zu ihrem König machen. Sie versprechen sich davon ein Leben im Überfluss. Eine Gemeindeblase bläht sich auf. Menschen folgen Jesus nach, weil er ihre materiellen Bedürfnisse gestillt hat. Und natürlich hoffen sie, dass Jesus von nun an immer ihre materiellen Bedürfnisse stillen wird, wenn sie sich nur an ihn halten und ihm nachfolgen. Und deshalb wollen sie ihn zum König machen. Das Problem ist folgendes. Eigentlich sollte die Speisung der 5000 die Menschen darauf hinweisen, wer Jesus ist und welche große Macht Gott ihm gegeben hat. Und in Vers 51, lest es mit, da sagt Jesus, was dieses Zeichen ihnen über Jesus mitteilen soll. Ganz konkret, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben, und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Lauft nicht dem Brot von gestern nach, sagt Jesus, denn es kann euch nur für kurze Zeit sättigen. Denkt daran, wie es euren Vorfahren ging, als sie durch die Wüste zogen. Davon spricht Jesus in Vers 49. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Gott hat eure Vorväter jeden Tag mit Manna, eine Art Brot, versorgt, aber am Ende hat es nicht gereicht. Am Ende sind sie doch gestorben. So groß dieses Wunder war, gab es doch niemandem ewiges Leben. Bei mir ist das anders, sagt Jesus. Wer von dem Brot isst, das ich anbiete, der wird in alle Ewigkeit leben. Was für ein Angebot. Wie wunderbar für alle, die sich vor Tod und Sterben fürchten, die nicht einfach so am Tag ihres Todes wie ein Licht ausgeschaltet werden wollen. Oder die unsicher sind, was danach geschieht und ob sie dann okay mit Gott sein werden. Jesus sagt, ich bin die Antwort auf alle eure Ängste. Sogar auf eure Todesängste. Wer an mich glaubt, der wird am Ende als Gewinner dastehen. Ein wunderbares Angebot. Und doch sehen wir, dass gerade dieses Angebot, wenn Jesus es genauer erklärt, in dem, was jetzt folgt, zum Stein des Anstoßes wird. In Vers 51 deutet sich das schon an, hier am Ende, wo Jesus sagt, für das ewige Leben müsst ihr mein Fleisch essen. Sein Fleisch essen? Wie soll man sich denn das bitte schön vorstellen? Sollen wir vielleicht zu Kannibalen werden? Das Evangelium, das ist es, was Jesus hier verkündigt, ist eine zweischneidige Botschaft. Einerseits zieht die Botschaft Menschen an. Sie verspricht eine wunderbare Realität. Zuerst sehen wir das an dem Brot, das die 5000 speist. Aber dann auch mit dieser viel größeren Perspektive. Ewiges Leben. Wie wunderbar, dass Jesus nicht nur ewiges Leben verspricht, sondern dieses Versprechen auch durch ein Zeichen, durch die Speisung der 5000 untermauert. Das ist die eine Seite des Evangeliums. Andererseits sehen wir schon hier, an diesem Streit, den es in Vers 52 unter den Juden gibt, dass die Botschaft Anstoß erregt. Und wir werden sehen, wie sie zum Auslöser dafür wird, dass sich am Ende viele der Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, abwenden, weil sie die Botschaft, die Jesus ihnen jetzt mitteilen wird, einfach nicht akzeptieren können. Die Evangeliumsbotschaft, die Jesus verkündigt, ist eine zweischneidige Botschaft. Und am Ende wird die Gemeindeblase daran platzen, dass viele Menschen und sogar viele Jünger sich von Jesus abwenden, obwohl sie diese erste Seite genial gut für sich fanden. Schauen wir uns also zuerst an, wie Jesus diese zwei Schneiden des Evangeliums hier beschreibt. Und danach will ich noch über einige Konsequenzen reden, die sich daraus für uns ergeben. Also zuerst die attraktive Seite, die Verheißung ewigen Lebens. Eigentlich haben wir sie schon betrachtet, deshalb in aller Kürze. Vers 47, tolle Verheißung. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt? Der Preis erscheint nicht allzu hoch. Jesus verheißt ewiges Leben für alle, die glauben. Das heißt nicht, wer glaubt und gute Werke tut. Es heißt nicht, wer glaubt und jeden Tag so und so oft mal betet. Wer glaubt und intelligent ist oder zumindest intelligent aussieht oder vielleicht attraktiv. Oder wer glaubt und ziemlich nett ist. Nein, alles, was Jesus verlangt, ist der Glaube, dass die Menschen ihm vertrauen. Jesus vertrauen bedeutet ewiges Leben. Eine wunderbare Botschaft. Aber so wunderbar dieses Versprechen ist, Sie sehen nur die eine Seite. Dann kommt die zweite Seite, die wir sehen, wenn Jesus das Bild dieses Brotes weiterentwickelt. Solange man es nicht isst, nutzt uns das ganze Brot der Welt nichts. Wir können es nicht einfach anstarren und daraus unsere Kraft gewinnen. Und so sagt Jesus, wer in Ewigkeit leben will, der muss mein Brot essen. Und dieses Brot ist mein Fleisch. Und die Gegenfrage lautet, wie kann uns der sein Fleisch zu essen geben? Eine gute Frage. Man darf Jesus fragen, wenn man etwas nicht versteht. Aber man hört diesen abschätzigen und respektlosen Unterton heraus. So ein Quatsch. Was erzählt er denn hier? Und Jesus relativiert seine Aussage nicht. Er rudert nicht zurück, sondern er verschärft sie sogar noch und sagt, Vers 53, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst, und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Blut trinken für Juden ist das Anstößigste, was man sich vorstellen kann. Juden dürfen kein Blut trinken. Das ganze Gesetz ist davon voll im Alten Testament, dass Juden kein Blut essen oder trinken dürfen. Jesus sagt, wer mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Furchtbar anstößig. Mein Fleisch, geht es weiter in Vers 45, ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch durch mich leben, wer mich isst. Ihr seht, wie Jesus dieses Bild wirklich nach Hause hämmert, wenn man so will. Er will, dass wir das verstehen. Wir müssen diese Speise und diesen Trank essen und trinken. Die Parallele, die Jesus herstellt, das müssen wir verstehen, ist zwischen Essen und Glauben. Das hier hat nichts mit Kannibalismus zu tun. Und wie wir sehen werden, hat es auch nur indirekt etwas mit dem Abendmahl zu tun, das wir später feiern werden. In Vers 47, das haben wir schon gesehen, gerade eben, da hieß es, dass der, der glaubt, ewiges Leben hat. Und das Essen wiederum ist dann eine Beschreibung, wie dieser Glaube aussieht. Es geht nicht um wirkliches Essen, sondern ein geistliches Teilhaben an dem, was Jesus anbietet. Das Opfer, das Jesus darbringt. Damit Menschen ewiges Leben haben können, muss Jesus sein Fleisch und Blut aufgeben. Damit wir ewiges Leben haben können, muss Jesus sein Leben opfern. Und wir müssen es annehmen. Wir müssen es essen, damit wir den Nutzen dieses Opfers für uns in Anspruch nehmen. Was hat es mit diesem Opfer auf sich? Als Johannes der Täufer am Anfang des Johannesevangeliums Jesus erblickt, da ruft er aus, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Gemeint ist damit ein Opferlamm, das Passahlamm, um genau zu sein, das für die Sünden geopfert wird, für die Dinge also, Sünden, für die Dinge, die Menschen gegen Gottes Willen getan haben. Es geht um die Rebellion gegen Gott und wie sie sich im Alltag auswirkt. Das sind Sünden. Ein Sündenopfer muss dargebracht werden, damit für den Menschen, der vor Gott schuldig dasteht, die Sünde auf jemand anderen übertragen werden kann, der diese Sünde stellvertretend für diesen schuldigen Menschen trägt, damit er unschuldig vor Gott stehen kann. Ganz wichtig, im Alten Testament aß der, für den das Opfer dargebracht wurde, seinen Anteil am Opfer, um daran teilzuhaben. Ihr könnt euch das im dritten Buch Mose durchlesen. Auch wiederum ganz oft, der das Opfer darbringt, der isst davon. Also das ist das Bild, das Jesus im Hinterkopf hat. Wenn Jesus davon spricht, dass sein Fleisch und Blut all denen ewiges Leben gibt, die davon essen, dann geht es um den Opfertod, den er für uns sterben wird und unsere Teilhabe daran. Er ist das Opfer, er nimmt stellvertretend die Sünden der Menschen, unsere Sünden, weg, indem er die Strafe auf sich nimmt und unseren Tod stirbt. Das meint Jesus, wenn er sagt, sein Fleisch ist das Brot, das ewiges Leben gibt. Und wer ewiges Leben haben will, muss dieses Opfer für sich annehmen. Deshalb macht er diesen Punkt so deutlich. Es gibt kein ewiges Leben, ohne dass sie dieses Opfer für sich angenommen haben. Ohne geht es nicht. Dieses Essen findet im Glauben statt. Er fordert uns auf, an seinen Opfertod für uns am Kreuz zu glauben. Wenn wir daran glauben, dann essen wir von seinem Opfer. Manchmal wird der Tod, dieser Text nicht allerdings nicht auf den Kreuzestod von Jesus bezogen, sondern auf das Abendmahl. Die Idee dahinter ist, dass wir im Abendmahl das Fleisch Christi essen und sein Blut trinken. Aber das ist problematisch. Warum? Naja, das heißt, wer nicht vom Abendmahl isst, der hat kein ewiges Leben. So sagt Jesus es hier. Wer nicht davon isst, hat kein ewiges Leben. Die Teilnahme am Abendmahl wird also essentiell für das ewige Leben. Also schon aus praktischer Sicht. Es ist sehr problematisch und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, worauf Jesus hier bezieht. Er bezieht sich auf das Kreuz und nicht auf das Abendmahl. Und vielleicht wäre es besser zu sagen, dass dieses Bild, das Jesus hier beschreibt, genauso wie das Abendmahl auf das eine Opfer am Kreuz hinweist. Derselbe Verweis und die Notwendigkeit, es im Glauben zu essen. Also die Funktion ist ganz ähnlich, so wie uns diese Passage das Opfer deutlicher vor Augen stellt. Fast so, dass wir denken, oh, das finde ich auch ein bisschen unerträglich, dieses Essen und Trinken. So lässt auch das Abendmahl uns mit allen Sinnen ganz intensiv teilhaben am Sündenopfer von Jesus Christus. Das Essen des Brotes und das Trinken des Weins verstärkt unsere Gewissheit im Glauben, stärkt uns, dass wir aus geistlicher Sicht an diesem Opfer teilhaben und stärkt uns damit auch zum ewigen Leben. Das hat eine ganz konkrete Wirkung, das Abendmahl. Aber diese Passage bezieht sich auf den Opfertod und nicht auf das, was wir hier tun, um an diesen Opfertod zu gedenken. Ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidung treffen. Nochmal zurück. Es ist ganz klar also, dass Jesus hier das Evangelium verkündigt und zum Glauben an ihn und das Opfer ganz konkret am Kreuz auffordert, damit Menschen ewiges Leben haben. Er will, dass Menschen ewiges Leben haben. Er will, dass Menschen die Wahrheit erfahren, damit sie glauben können, denn ohne Wahrheit können sie nicht glauben. Aber das Evangelium ist eben eine zweischneidige Angelegenheit. Und was für den einen die wunderbarste Wahrheit darstellt, ist für den anderen zutiefst anstößig und ja abstoßend sogar. Unerträglich, sagen viele seiner Jünger in Vers 61. Sie hören es und sagen, dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Es ist fast beleidigend. Sie können es nicht akzeptieren. Rudert Jesus an dieser Stelle zurück? Nein. Vers 61. Jesus wusste sehr wohl, dass seine Jünger darüber murrten. Und deshalb sagte er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß. Was aber, wenn ihr den Menschensohn hinaufgehen seht, dorthin, wo er vorher war. Kurz zum Hintergrund, der Begriff Menschensohn bezieht sich auf eine Verheißung im Alten Testament, im Propheten Daniel, wo ein Menschensohn vor Gott kommt und von ihm ewige Macht und eine ewige Königsherrschaft über alle Völker erhält. Das ist der Menschensohn, von dem Jesus hier spricht. Jesus sagt also, was, wenn mein Tod nicht das Ende sein wird? So gut dieser Teil der Wahrheit, die ich gerade verkündigt habe, sein mag. Was, wenn das Gottes Weg für mich ist, hin zu ewiger Königsherrschaft, über das gesamte Universum, über alle Völker? Wenn ihr euch schon an meinem Tod so sehr stört, wie viel unerträglicher muss dann erst die Vorstellung sein, dass ich über alle Völker herrsche und über dich, über uns alle. Wie unerträglich ist diese Vorstellung für dich? Mit Vorstellung meine ich keine Fiktion. Nichts von dem, was Jesus sagt, ist falsch. Alles ist wahr. Und Jesus will, dass sich an dieser Wahrheit über ihn und sein Handeln die Geister scheiden. Er will, dass die ganze Wahrheit bekannt wird. Wie reagierst du auf seinen Anspruch, dass er im Zentrum des Universums steht und dass er deshalb einen Machtanspruch hat, der jeden Bereich deines Lebens umfasst? Wie unerträglich ist das für dich? Darf es nicht wahr sein, was Jesus hier sagt, weil es dein Leben radikal verändern würde? Aber das macht es nicht falsch, nur weil wir es nicht akzeptieren können. Nur weil es für uns unerträglich ist, heißt es nicht, dass Gott ihn nicht zum König gemacht hat. Und so kann es sein, dass der eine diese Botschaft dankbar annimmt, vielleicht ruft sie aber auch wenig Begeisterung hervor. Und beide Reaktionen sind nicht nur möglich, sondern nach dem, was Jesus ganz am Anfang in Vers 44 sagt, sogar zu erwarten. Vers 44, niemand kann zu mir kommen. Oder anders ausgedrückt, niemand kann diese Botschaft ertragen. Niemand kann meine Wahrheit ertragen, Es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann ist die menschliche Ausgangsposition zu Jesus die, dass niemand zu ihm kommen kann. Du nicht, sie nicht, ich nicht, niemand. Von uns aus können wir keinen Zugang zu Jesus finden. Auf uns allein gestellt werden wir alle an den Ansprüchen von Jesus Anstoß nehmen und sie ablehnen und sagen, das ist unerträglich, was Jesus hier fordert. Es sei denn, uns zieht der Vater. Erst wenn der Vater eingreift und uns zu Jesus hinzieht, erst dann kann irgendjemand zu Jesus kommen. Und dasselbe sagt Jesus noch einmal in Vers 63. Dort sagt er, der Geist, damit er meint er Gottes Heiligen Geist, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch vermag nichts. Das Fleisch sind unsere Ressourcen, wir, unser Intellekt, unser Wissen, unser innerer Antrieb, vielleicht auch was auch immer. Wir können das nicht erreichen. Nur der Geist Gottes. Wenn Gott ihn gibt, wenn er Leben gibt, dann können Menschen zu Jesus kommen. Und erst wenn wir geistlich lebendig geworden sind, werden wir diese Botschaft ertragen können. Sprich, wenn uns diese Botschaft nicht sonderlich anspricht oder sogar das Gegenteil, und wenn wir deshalb versucht sind, uns von Jesus und diesem Gottesdienst gleich hier zu verabschieden, weil es so beleidigend ist, so unerträglich, so inakzeptabel, dann ist es eine völlig normale Reaktion. Es sei denn, Gott fängt an, dich durch seinen Geist zu Jesus zu ziehen. Du bist vollkommen von Jesus abhängig, von Gott abhängig. Und wenn du diese innere Abneigung loswerden willst, dann musst du Gott darum bitten. Du musst dich Gott anvertrauen und ihn bitten, dass er dich zieht. Und dasselbe gilt natürlich auch für deine Freunde und deine Bekannten, die du vielleicht heute mitgebracht hast oder nächste Woche mitbringen willst. Wenn du dir wünschst, dass sie zu Jesus kommen, dann musst du sie dem Vater anvertrauen. Dann musst du für geistliches Leben für sie bitten. Dein Intellekt und deine Freundlichkeit und deine Attraktivität wird deinen Freund nicht zum Glauben an Jesus bringen. Nicht an den wahren Jesus. Vielleicht sind wir dann versucht, ihm einen falschen Jesus vorzustellen, der nur die angenehmen Seiten hat, aber der wahre Jesus, zu dem kann niemand kommen. Es sei denn, der Vater sieht ihn. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um zu Jesus zu kommen. Wo finden wir diesen Geist? Jesus sagt weiter, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Sprich, Geist und Leben finden sich eben in diesen Worten von Jesus, die die Menschen ablehnen. Das ist fast ein Kurzschluss, ist es nicht wahr? Wir müssen die Worte hören und diese Worte geben Geist und Leben. Glauben, vielleicht ganz kurz, heißt dabei nicht, dass wir das Denken ausschalten müssen, sondern dass wir Jesus gut zuhören, nicht abschätzige Fragen stellen, keine Fragen, die sowieso nur ein vorgefertigtes Urteil von ihm bekräftigen wollen, sondern Fragen, die uns den Weg öffnen zu ihm hin. Damit sie die ganze Wahrheit über Jesus verstehen. Für viele seiner Jünger sind seine Worte an diesem Punkt unerträglich. Für sie ist das Evangelium nicht Geist und Leben, sondern völlig abstoßend. Wenn ich mein Leben aufgeben soll, damit Jesus es übernimmt, dann ist es nicht Leben, sondern Tod. Zumindest menschlich gedacht. Aber Jesus sagt, ihr braucht Leben durch den Geist, dann werdet ihr verstehen, dass ich euch ewiges Leben schenken werde, wenn ihr euch mir anvertraut. Was können wir aus dieser Begebenheit, aus dieser Konfrontation für unseren Kontext lernen? Erstens gilt auch für uns heute, dass nicht alles Gemeindewachstum gutes Wachstum ist. Vielleicht ist Gemeindewachstum einfach nur eine Gemeindeblase. Schnelles Wachstum ist ebenfalls nicht unbedingt gutes Wachstum. Vielleicht wächst eine Gemeinde sehr schnell, weil Menschen aus den falschen Gründen in die Kirche kommen. Vielleicht versprechen sie sich etwas Falsches von Jesus. Vielleicht wünschen sie sich Gemeinschaft oder eine gute Zeit miteinander. Vielleicht, ich weiß nicht, es gibt viele Gründe. Damals folgten viele Menschen Jesus nach und wurden seine Jünger, aber nur bis zu dem Punkt, an dem sie den Anspruch von Jesus hören und ihn verstehen. Und Jesus sagte nichts weniger, als dass er und nur er allein Menschen ewiges Leben schenken kann. Nur er allein bringt das Opfer, das die Sünden der Welt wegnimmt. Allein der Glaube an ihn errettet. Und das ist die Botschaft, an der sich die Geister scheiden. Und Jesus erhebt den Anspruch, dass er den zentralen Platz einnimmt. Er allein ist ewiger König. Und wenn diese Botschaft in einer Gemeinde nicht in ihrer Gesamtheit verkündigt wird, dann erscheint sie vielleicht auf den ersten Blick attraktiver. Dann mag dadurch die Gemeinde schneller wachsen. Aber das ist kein gesundes, kein wahres Wachstum, sondern eine Blase. Und irgendwann wird sie platzen. Spätestens am jüngsten Tag, wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden. Gesundes und nachhaltiges Gemeindewachstum entsteht dann, wenn das ganze Evangelium gepredigt wird. Und dafür sollten wir keine Angst haben. So wie Jesus es hier macht. Manche werden sich abwenden, wenn sie es hören. Und deshalb wird echtes Wachstum wohl immer bedeutend langsamer sein als eine Gemeindeblase. Aber eine gesunde Gemeinde wird man daran erkennen, dass sie die ganze Wahrheit über Jesus Christus bekannt macht. Und man wird sie auch daran erkennen, dass manche Menschen daran Anstoß nehmen, sich abwenden und sagen, ihr seht mich nie mehr wieder. Gesundes Wachstum geschieht nicht, wenn wir nur einen Teil des Evangeliums verkündigen. Und das ist immer die Versuchung für uns, dass wir denken, wir wollen vor allem über die Liebe Gottes reden. Aber die Liebe Gottes sehen wir am Kreuz. Vielleicht wollen wir anderen Themen aus dem Weg gehen. Die Jungfrauengeburt. Wer glaubt denn heute noch sowas? Die Dreieinigkeit ist doch viel zu kompliziert. Unsere Sündhaftigkeit. Wir sind doch alle gute Menschen, oder? Es kann sein, dass wir diese schwierigeren Wahrheiten des Evangeliums hinter dem Berg halten wollen, unter den Teppich kehren wollen, damit das Evangelium weniger Anstoß erregt. Nur wenn wir die Worte, die Geist und Leben sind, die Worte von Jesus wahrheitsgemäß und vollständig verkündigen. Nur dann wird der Vater Menschen zu Jesus hinziehen und ihnen ewiges Leben geben. Und diese Möglichkeit wollen wir doch den Menschen offen halten. So viel vielleicht zu gesundem Gemeindewachstum. Leider ist es allerdings auch so, dass wir uns wegen dieser Worte unwohl fühlen können. So unwohl, dass wir unsere Freunde und Bekannten lieber nicht mit diesen Worten bekannt machen wollen, weil sie anstößig finden könnten, weil unsere Freundschaft und unsere Bekanntschaft darunter leiden könnte. So unwohl, dass wir sie nicht mit in den Gottesdienst bringen wollen, weil es dort um Kreuz und Blut und Sünden und Opfertod geht. Es kann sein, dass wir unsere Freunde nicht mit in den Gottesdienst bringen wollen, weil sie danach nicht mehr unsere Freunde sein wollen. Weil sie den Anstoß, den das Evangelium in ihnen erregt, auf uns übertragen, so wie sie Jesus wegen dieser Botschaft ablehnen und ihn später ans Kreuz nageln werden. Aber wenn wir Menschen deshalb nicht mitbringen wollen, weil wir Angst haben, dass die Botschaft Anstoß erregen könnte, dann haben wir nicht verstanden, was diese Botschaft wirklich darstellt. Es ist die Botschaft, die ewiges Leben gibt. Es ist die Botschaft, durch die der Vater Menschen zu Jesus hinzieht. Und jeder, den der Vater zieht, wird diese Botschaft glauben. Wir brauchen keine Angst haben vor der Anstößigkeit des Evangeliums. Wir werden niemanden abstoßen, den der Vater zieht. Jeder, den der Vater zieht, wird diese Botschaft glauben und wird sie als eine wunderbare Wahrheit annehmen. Wenn wir also einen Gast in diesen Gottesdienst mitbringen, was sollten wir erwarten? Manche werden Anstoß nehmen. Einige werden dieser Botschaft Glauben schenken, aber nicht alle. Sind wir darauf vorbereitet? Heißt das vielleicht, dass wir besser aufhören sollten, diese Botschaft zu verkündigen? Sollten wir aufhören, Freunde einzuladen und mitzubringen? Natürlich nicht. Denn damit würden wir diese Botschaft nicht nur denen vorenthalten, die Anstoß nehmen. Und Jesus macht das nicht. Wir würden die Botschaft vom ewigen Leben auch denen vorenthalten, die der Vater wirklich zieht. Die, die keinen Anstoß an Jesus nehmen, sondern seinen Worten Glauben schenken, die sind wahre Jünger Jesu. Und wenn Jesus ihnen dieselbe Frage stellt wie dem kleinen Rest, am Ende fragt er nur die 12. Es ist kaum noch jemand übrig, nachdem Jesus seine Wahrheit verkündigt hat. Er fragt die 12, wollt vielleicht auch ihr weggehen? Wenn wir unsere Gäste einladen und sie vom Vater gezogen werden, dann werden sie dieselbe Antwort geben, die Petrus hier gibt. Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist das Wunderbarste, wenn unsere Freunde dieses Leben so annehmen, wie wir es angenommen haben. Beten wir dafür noch. Himmlischer Vater, wir preisen dich für diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass du deinen Sohn für die Vergebung unserer Sünden geopfert hast. Dass er gestorben ist, damit wir frei vor dich kommen können, himmlischer Vater. Wir danken dir für dieses Bild deiner Liebe, diese Offenbarung deiner Liebe am Kreuz. Und wir danken dir aber auch, dass du Jesus wieder auferweckt hast und dass er hinaufgegangen ist, um über diese Welt zu herrschen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, regiere du über diese Welt und gieße deinen Geist aus über jeden Einzelnen, der die Worte deines Evangeliums hört, damit er vom Vater gezogen zu dir kommen kann. In Jesu Namen. Amen.